Du hast in den letzten Monaten wahrscheinlich immer mal wieder von dieser einen speziellen Zahl gehört. Also wenn es um dieses viel diskutierte Paket zwischen der Schweiz und der EU geht, dann schweben da immer diese 350 Millionen Franken pro Jahr im Raum.
Der sogenannte Schweizer Beitrag.
Genau, der Schweizer Beitrag. Das klingt ja erstmal nach einem, naja, nach einem klaren, sauber kalkulierten Preisschild. Aber was wäre, wenn auf diesem Preisschild buchstäblich einfach ein paar Nullen fehlen?
Ja, das ist exakt die Frage, die uns heute beschäftigt. Ich glaube, wir neigen alle ein bisschen dazu, solche internationalen Abkommen wie so einen simplen Hauskauf zu betrachten.
Wie meinst du das?
Naja, man sieht den Preis, man überweist das Geld und zack, man bekommt den Schlüssel. Aber die Realität bei diesen bilateralen Verträgen ist eben keine einmalige Transaktion. Es ist eigentlich eher die Integration in ein extrem komplexes, fortlaufendes System.
Verstehe. Und damit willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Schön, dass du dabei bist. Wir nehmen uns heute ein ganz spezifisches Dokument vor. Und zwar eine ziemlich tiefgehende finanzielle Analyse aus dem Dossier mit dem Titel Schweizer Beitrag.
Richtig.
Unsere Mission heute ist es, die Berechnungen und diese ganzen versteckten Vertragsklauseln aus diesem Report mal zu entschlüsseln. Aber bevor wir hier gleich in die Milliardenbeträge abtauchen, machen wir eine Sache völlig klar.
Unbedingt, ja.
Wir sind heute hier, um uns rein die Mathematik und die Mechanismen dieser Verträge anzusehen. Politische Positionen lassen wir hier komplett außen vor. Also, ob man dieses Abkommen jetzt super findet oder strikt ablehnt, das spielt heute keine Rolle.
Genau. Unsere Aufgabe ist heute wirklich einzig und allein aufzuzeigen, wie laut dieser Analyse eben die tatsächlichen Kostenstrukturen im Hintergrund funktionieren.
Und diese Strukturen, die haben es anscheinend richtig in sich.
Oh ja, absolut. Um diesen massiven Kontrast mal aufzuzeigen, den diese Quelle aufwirft, müssen wir uns vielleicht zuerst dieses offizielle Preisschild ansehen, also den harten, vertraglich fixierten Kern.
Also die 350 Millionen.
Exakt. Die Schweiz zahlt ab 2030 diesen regelmäßigen Beitrag von besagten 350 Millionen Franken pro Jahr.
Lass uns das kurz ein bisschen greifbarer machen. Das Dokument schlüsselt das auf in 308 Millionen für die sogenannte Kohäsion und 42 Millionen für den Bereich Migration. Kohäsion bedeutet in diesem europäischen Kontext ja im Grunde Infrastruktur und Strukturförderung, oder? Also, dass wirtschaftlich stärkere Länder Geld in einen Topf werfen, um, ja, um die Infrastruktur in den wirtschaftlich schwächeren EU-Staaten auszubauen.
Richtig, damit dieses wirtschaftliche Gefälle in Europa einfach kleiner wird.
Genau.
Das ist so dieser Solidaritätsgedanke, der im Grunde den Binnenmarkt stabilisieren soll. Aber das ist ja nur die wiederkehrende Zahlung ab 2030. Die Analyse weist uns hier nämlich auch auf die ganzen Vorlaufkosten hin.
Ah, okay.
Ja, weil wenn man das geplante Inkrafttreten jetzt mal auf Anfang 2028 ansetzt, dann entstehen da bereits finanzielle Verpflichtungen, bevor diese eigentliche reguläre Periode überhaupt losgeht.
Und von wie viel Geld reden wir da vorab?
Laut den Berechnungen summieren sich diese Vorleistungen auf bis zu 1,09 Milliarden Franken bis Ende 2029.
Wow, okay, also über eine Milliarde schon vorab?
Genau. Und das ist eben das offizielle sichtbare Geld, das dann auch effektiv über die Grenze fließt.
Ich meine, das ist eine Menge Geld, klar, aber es ist budgetierbar. Der Finanzminister weiß, okay, diese Zahl muss ich in meine Tabellen eintragen. Aber jetzt kommt eigentlich die Kernthese unseres Dokuments. Und da nimmt unser Deep Dive eine ziemlich scharfe Wendung.
Jetzt wird's spannend, ja.
Der Report argumentiert nämlich, dass dieser Scheck, der da nach Brüssel geht, im Grunde völlig nebensächlich ist. Die eigentliche finanzielle Wucht entfaltet sich laut Autor gar nicht im Außenverhältnis zur EU, sondern im Inneren der Schweiz.
Richtig. Das Dokument berechnet da nämlich inländische Folgekosten. Und die liegen zwischen 2,36 Milliarden Franken in einer Tiefvariante und sage und schreibe 6,76 Milliarden Franken in einer Hochvariante. Und wir sprechen hier wohlgemerkt pro Jahr.
Pro Jahr. Das ist Wahnsinn. Als ich diese Diskrepanz zwischen dem offiziellen Beitrag und diesen inländischen Folgekosten gelesen habe, da musste ich direkt an große Infrastrukturprojekte denken.
Wie meinst du?
Naja, das ist, als würde man als Staat im Ausland einen hochmodernen Hochgeschwindigkeitszug kaufen. Der Preis für den Zug selbst, also unsere 350 Millionen Franken, der ist vertraglich fixiert und fair.
Okay, ja.
Aber wenn der Zug dann geliefert wird, stellt man plötzlich fest, hoppla, das gesamte heimische Schienennetz, die Bahnhofsbahnsteige, die Stromleitungen, das muss alles für Milliarden umgebaut werden, damit dieser tolle neue Zug überhaupt fahren kann.
Aha, ja, das ist eine sehr treffende Analogie.
Und diese massiven Umbaukosten, die tauchen im Kaufvertrag für den Zug logischerweise nirgends auf.
Exakt. Und noch komplexer wird es eigentlich, wenn man sich dann ansieht, wer in der Schweiz diesen ganzen Umbau bezahlt. Die Analyse verlagert unseren Blick dann nämlich ziemlich schnell weg vom Bund in Bern.
Hin zu wem?
Hin zu den Kantonen, den Gemeinden, den lokalen Vollzugsstellen und den Netzbetreibern.
Okay, das ist ein exzellenter Übergang zu unserem ersten großen Praxisbeispiel aus dem Report, und zwar dem Stromabkommen. Wenn man verstehen will, wie eine Million plötzlich eine Milliarde wird, dann genau hier.
Definitiv. Das ist ein Paradebeispiel.
Weil im erläuternden Bericht des Bundes klingt das Stromabkommen ja nach einer totalen administrativen Kleinigkeit. Da ist die Rede von so etwa 1,4 Millionen Franken pro Jahr für eine EU-Agentur namens ACR, dann noch 18 neue Vollzeitstellen beim Bund und so ein bisschen IT-Aufwand.
Klingt machbar, oder? Aber bevor wir da auf die wahren Kosten eingehen, sollten wir kurz klären, wer diese Akteure überhaupt sind.
Ja, gerne.
Also ACER, das ist die Europäische Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulatoren. Die koordiniert sozusagen die grenzüberschreitenden Stromflüsse. Und die ELCOM, das ist das Schweizer Pendant dazu, also die Eidgenössische Elektrizitätskommission.
Okay, das heißt, wir haben hier die europäische und die Schweizer Aufsicht.
Genau. Und wenn nun dieses Stromabkommen in Kraft tritt, dann geht es eben nicht einfach darum, dass diese beiden Behörden ab und zu mal ein paar E-Mails mehr austauschen. Es geht um die sogenannte Marktkoppelung.
Marktkoppelung. Das bedeutet in der Praxis, dass Computeralgorithmen Angebot und Nachfrage von Strom über die Grenzen hinweg abgleichen. Und zwar in Millisekunden. Richtig.
Völlig richtig. Und wer da mitmachen will, der kann eben nicht einfach weiter sein eigenes lokales IT-Süppchen kochen. Wer sich da einklingt, muss seine gesamte regulatorische und technische Architektur zwingend an die europäische Logik anpassen.
Und das kostet dann?
Und wie? Hier zeigt die Quelle auf, wie aus diesen offiziellen 1,4 Millionen ganz plötzlich 40 bis 150 Millionen Franken pro Jahr werden.
Wow. Hast du da ein konkretes Beispiel aus dem Dossier?
Ja, nimm mal die Winterreserve. Die Schweiz hat ja bereits eine solche Reserve, um Engpässe im Winter zu überbrücken. Das funktioniert aktuell ganz gut.
Das ist so eine pragmatische Schweizer Lösung.
Genau. Aber unter dem EU-Regime müsste diese Reserve dann zwingend als formeller Kapazitätsmechanismus geführt werden. Und das löst eine riesige Kaskade aus.
Was heißt das konkret?
Aufwendige europaweite Ausschreibungen, detaillierte Beihilfeprüfungen, extrem strenge CO2-Obergrenzen und ein massives ständiges Reporting. Eine vorher einfache Lösung wird zu einer EU-regulierten Dauerstruktur, die enorme Verfahrenskosten verschlingt.
Okay, das erklärt schon mal so ein bisschen diese bürokratische Kostenexplosion. Aber das Dossier geht ja beim Strom sogar noch viel weiter, oder? Es warnt vor enormen preisabhängigen Marktfolgen.
Ja, und da wird's richtig teuer.
Da fallen so Begriffe wie Marktinstrumente oder Contracts for Difference, kurz CFD, also auf Deutsch Differenzverträge. Da greifen wir ja tief in die Mechanik des Strommarktes ein.
Richtig. Das ist der Punkt, an dem staatliche Garantien auf extrem volatile Börsenkurse treffen. Also ein Differenzvertrag soll ja Investitionen in erneuerbare Energien absichern.
Wie funktioniert das genau?
Die Mechanik ist eigentlich simpel. Der Staat garantiert einem Stromproduzenten einen fixen Preis für seinen Strom, den sogenannten Strike-Preis. Die Quelle rechnet da ein Szenario durch, bei dem dieser politisch definierte Garantiepreis bei, sagen wir mal, 70 Franken pro Megawattstunde liegt.
Okay, 70 Franken. Und wenn der Marktpreis an der Börse jetzt sinkt, sagen wir auf 40 Franken, dann greift dieser Vertrag.
Ganz genau. Dann muss der Staat dem Produzenten diese Differenz, also diese 30 Franken, aus der Staatskasse ausgleichen.
Ah, das kann teuer werden.
Und ob? Wenn wir jetzt, wie die Quelle das tut, von einem Volumen von 5 Terawattstunden ausgehen, dann sind das sofort 150 Millionen Franken, die der Staat einfach so pro Jahr zuschießen muss. Bei extremeren Marktlagen spricht das Dokument sogar von bis zu 300 Millionen.
Wahnsinn. Aber warte mal, da muss ich sofort einhaken. Strompreise schwanken ja in beide Richtungen. Was passiert denn in einer Hochpreisphase?
Guter Punkt.
Also Wenn der Staat diese 70 Franken garantiert, der Börsenpreis wegen irgendeiner Krise aber auf 90 Franken hochschießt, dann macht der Staat doch ein hervorragendes Geschäft, oder?
Das sollte man meinen, ja.
Der Produzent muss doch dann diese 20 Franken Überschuss an den Staat abführen. Das müsste doch bei unseren 5 Terawattstunden locker 100 Millionen Franken in die Bundeskasse spülen. Damit könnte man die Verluste aus den schlechten Jahren doch mehr als ausgleichen.
Das ist genau der Gedanke, der Süther nahe liegt. Aber das ist eben das Resultat eines falschen Verständnisses der regulatorischen Vorgaben. Und unsere Quelle deckt das schonungslos auf.
Okay, also liege ich da falsch?
Ja. Es stimmt zwar, dass in einer Hochpreisphase rechnerisch diese Überschüsse entstehen. Aber dieses Geld, das fließt eben nicht in die allgemeine Staatskasse, um damit irgendwelche fiskalischen Löcher zu stopfen.
Sondern wo geht das Geld hin?
Nach der Systemlogik dieser Verträge müssen diese Rückflüsse zwingend verwendet werden, um die Stromtarife der Endkundinnen und Endkunden zu entlasten.
Ah, das heißt, das Risiko ist komplett asymmetrisch verteilt.
Absolut asymmetrisch. Wenn die Preise fallen, muss der Staat hunderte Millionen aus dem laufenden Haushalt zuschießen. Also aus Steuergeldern.
Mhm.
Aber wenn die Preise steigen, wird das Geld an die Konsumenten zurückverteilt. Das mag sozialpolitisch natürlich durchaus sinnvoll und auch gewollt sein, um die Stromrechnungen der Bürger stabil zu halten.
Klar.
Aber für den reinen Staatshaushalt, den wir hier ja gerade analysieren, bedeutet es einfach, der Fiskus trägt das volle finanzielle Verlustrisiko bei fallenden Preisen, hat aber null Profitpotenzial bei steigenden Preisen. Es ist eine fiskalische Einbahnstraße.
Das ist wirklich eine faszinierende Erkenntnis aus dem Dokument. Also beim Stromabkommen sehen wir, wie so eine regulatorische Angleichung zu völlig unkalkulierbaren, asymmetrischen Haushaltsrisiken führt.
Genau.
Aber so teuer diese Infrastrukturthemen auch sein mögen, das Dossier macht unmissverständlich klar, dass der wahre Kostentreiber noch ganz woanders liegt.
Ja, jetzt kommen wir zum größten Brocken.
Richtig. Der absolut größte Brocken der versteckten Kosten, und das sind in der Hochvariante bis zu 6,2 Milliarden Franken pro Jahr, der stammt aus der Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie.
Der sogenannten UBRL.
Genau, im Rahmen der Personenfreizügigkeit.
Hier verlassen wir dann auch die doch sehr abstrakte Welt der Strombörsen und betrachten mal, was passiert, wenn europäische Rechtsprinzipien auf föderale, also ganz lokale Infrastruktur treffen.
Die UBRL hat für die Europäische Union ja einen ganz klaren Zweck. Sie standardisiert die Mobilität. Sie sorgt dafür, dass Unionsbürger überall im Binnenmarkt nach den absolut gleichen, verlässlichen Rechten behandelt werden.
Und für die Schweiz bedeutet die Übernahme dieser Richtlinie laut der Analyse eben einen totalen Paradigmenwechsel. Und hier stoßen wir auf diesen massiven Spannungsbogen zwischen dem Bund und den Kantonen, den das Dokument so gut offenlegt. Wie würdest du diesen Spannungsbogen beschreiben?
Naja, wenn der Bund in Bern dieses Abkommen unterzeichnet, dann übernimmt er ein europäisch definiertes Regelwerk, das Einwanderern weitreichendere und vor allem rechtlich extrem verfestigte Ansprüche auf Aufenthalt und Gleichbehandlung gibt.
Richtig.
Aber Bern baut ja keine lokalen Schulen. Bern zahlt auch keine kommunale Sozialhilfe. Das tun die Gemeinden vor Ort.
Genau dieser föderale Flaschenhals, das ist das Zentrum der Kostenkalkulation in diesem Report. Die Quelle beschreibt es im Grunde so: Definiert wird das Recht auf europäischer Ebene in Brüssel, zugestimmt wird auf nationaler Ebene in Bern, aber bezahlt und umgesetzt wird es zwingend auf kommunaler und kantonaler Ebene.
Weißt du, um das mal greifbar zu machen, das ist, als würde der Bund plötzlich die nationalen Bauzonenordnungen drastisch ändern und, sagen wir mal, eine dichte Hochhausbebauung in beschaulichen kleinen Vororten erlauben.
Okay, ja.
Der Bund verbucht das dann in Bern als erfolgreiche Maßnahme gegen die Wohnungsknappheit. Super Sache. Aber der lokale Bürgermeister, der steht plötzlich vor dem Problem, dass er nun die Wasserleitungen, die Straßen und die Schulen für die ganzen neuen Einwohner massiv ausbauen muss. Und das eben ohne zusätzliche Mittel vom Bund.
Das ist eine sehr, sehr gute Analogie. Und das absolute Kernstück, das diesen lokalen Ausbau erzwingt, ist das Daueraufenthaltsrecht aus dieser UBRL.
Wie genau funktioniert das? Das ist quasi wie ein Probeabo, das zur Premium-Mitgliedschaft wird, oder?
Sozusagen, ja. Nach 5 Jahren ununterbrochenem, rechtmäßigem Aufenthalt in der Schweiz erhält ein Unionsbürger ein Aufenthaltsrecht, das rechtlich einfach extrem robust ist. Aus einer primär flexiblen, arbeitsmarktorientierten Zuwanderung wird dann eine dauerhafte demografische Realität.
Und was heißt das für die Gemeinden?
Die Quelle rechnet uns die Folgen an einem der sensibelsten Bereiche unserer lokalen Infrastruktur vor, und zwar dem Schulsystem.
Ah, lass uns in diese Zahlen eintauchen, denn die machen diese Konsequenzen wirklich brutal deutlich. Das Dossier stützt sich da auf Zahlen aus dem Jahr 2024.
Mhm.
Und demnach machte der Familiennachzug fast 25% aller Zuzüge aus. Das bedeutet, auf 100 Erwerbseinwanderer aus dem EU-FDA-Raum kamen etwa 26 Personen rein durch den Familiennachzug in die Schweiz.
Und die Analyse projektiert nun, was passiert, wenn sich die Bedingungen für diesen Nachzug durch die neuen, großzügigeren Rechte der UBRL verbessern.
Also wenn es leichter wird, die Familie nachzuholen.
Richtig. Angenommen, der Familiennachzug steigt nur um konservativ geschätzte 10-15%. Das würde bedeuten, dass pro 1.000 Erwerbseinwanderer plötzlich 30 bis 40 zusätzliche Familienangehörige in die Schweiz kommen.
Und das sind größtenteils Kinder, die direkt in das Schulsystem integriert werden müssen.
Genau.
Das Dokument rechnet das richtig runter und sagt, dass allein diese Dynamik den Neubau von 2 bis 4 zusätzlichen Schulhäusern erfordert, mit jeweils 12 Klassen.
Und das ist nicht einmalig gemeint.
Nein, überhaupt nicht. Wir sprechen von 2 bis 4 neuen Schulhäusern pro Jahr. Jahr für Jahr. Das generiert laut der Quelle 20 bis 30 Millionen Franken an rein laufenden Kosten.
Wahnsinn.
Gehälter für Lehrpersonal, Unterhalt, Verwaltung. Und da haben wir noch nicht einmal über die astronomischen initialen Baukosten für diese Gebäude gesprochen. Oder überhaupt über die Schwierigkeit im aktuellen Lehrermangel, das Personal zu finden.
Und genau diese Millionen, die fallen dann eben 1:1 auf die Budgets der Kantone und Gemeinden durch. Aber das Dokument belässt es nicht bei dieser physischen Infrastruktur.
Es gibt noch mehr.
Ja, ein weiterer wesentlicher Kostentreiber in diesem Block ist der administrative Prozessaufwand, der aus dem Prinzip der Gleichbehandlung entsteht.
Ah, die Quelle nennt hier ganz konkret 31 bis 70 zusätzliche Beraterinnen und Berater für die regionalen Arbeitsvermittlungszentren, also die RAV.
Und auch bei der Sozialhilfe gibt es tiefgreifende Auswirkungen. Und hier ist wichtig, es geht hier nicht primär um die oft zitierte Einwanderung ins Sozialsystem.
Okay, worum geht es dann?
Die Sozialhilfequote bei UEFTA-Angehörigen lag 2022 bei relativ niedrigen 2,3%. Der wahre Kostentreiber, den die Analyse hier identifiziert, ist die juristische Komplexität.
Mhm, verstehe.
Wenn die UBR gilt, erfordert dieser Grundsatz der Gleichbehandlung, dass bei der Prüfung von Sozialhilfeansprüchen oder eben bei potenziellen Wegweisungen viel strengere europarechtlich abgestützte Verfahren eingehalten werden müssen.
Das heißt, eine, sagen wir mal, eine einfache behördliche Entscheidung von früher wird plötzlich zu einem superkomplexen juristischen Einzelfall, der lückenlos dokumentiert werden muss.
Völlig korrekt. Es erfordert viel mehr Aktenstudium, detailliertere Abklärungen, mehr Personal auf den Ämtern und potenziell auch viel mehr juristische Auseinandersetzungen vor Gericht.
Das summiert sich.
Ja, die Prozeduren werden aufwendiger, weil die rechtlichen Hürden einfach höher liegen. Das ist ein massiver administrativer Überbau, der auf kommunaler Ebene personell abgefedert werden muss.
Okay, wir haben jetzt wirklich diese gigantischen Summen aus dem Strommarkt und der Personenfreizügigkeit betrachtet. Und weißt du, wenn man von Milliarden für Schulhäuser und Marktrisiken liest, verliert man, glaube ich, total schnell den Blick für die vermeintlich kleineren Posten, die das Dossier im vierten großen Block so auflistet.
Du meinst die administrativen Querschnittskosten?
Genau. Und das Dokument warnt uns da ja ausdrücklich davor, diese Zahlen einfach als so ein statistisches Rauschen abzutun.
Mit gutem Grund. Die Detailanalyse listet hier Beträge auf, die für sich genommen schon gewaltig sind. Governance und Streitbeilegung verschlingen geschätzt 24 bis 76 Millionen Franken pro Jahr.
Und Finanzen und Audits nochmal 8 bis 32 Millionen.
Richtig. Und die Beteiligung an EU-Programmen und der Bereich Gesundheit schlagen nochmal mit 29 bis 81 Millionen jährlich zu Buche.
Ganz ehrlich, hier muss ich mich wirklich fragen. 76 Millionen Franken pro Jahr allein für so etwas Abstraktes wie Governance und Streitbeilegung.
Klingt nach viel, ja?
Das klingt, als würde man einfach nur extrem teure Büroräume in Brüssel anmieten. Was machen die Menschen, die diese 76 Millionen Franken im Jahr kosten, eigentlich den ganzen Tag? Wie entsteht so ein enormer Betrag für Verwaltung?
Das ist der Preis für die permanente rechtliche Kompatibilität. Das Abkommen ist, wie anfangs schon kurz erwähnt, kein abgeschlossener Vertrag, den man einmal unterschreibt und ins Regal stellt.
sondern
es ist ein lebender Mechanismus. Die EU aktualisiert kontinuierlich ihre Richtlinien. Und jedes Mal, wenn in Brüssel eine relevante Verordnung angepasst wird, muss dieser sogenannte Acquis von der Schweiz nachvollzogen werden.
Okay, das heißt konkret.
Das bedeutet, Bundesämter müssen die neuen EU-Texte detailliert analysieren. Die juristischen Konsequenzen für das Schweizer Recht müssen in Berichten ausgearbeitet werden. Das Parlament muss sich damit befassen.
Mhm.
Es müssen neue Ausschüsse gebildet werden, unzählige Dokumente übersetzt und endlose Konsultationen zwischen Bern und Brüssel geführt werden.
Das ist also gar kein einmaliger Setup-Aufwand, um ein Gesetz mal eben auf den neuesten Stand zu bringen. Das ist ein permanenter Compliance-Prozess.
Die Quelle nennt es sehr passend den Dauerbetrieb. Hinzu kommen ja auch noch die externen Audits, das fortlaufende Reporting, um zu beweisen, dass man sich wirklich an die Verträge hält, und natürlich der Betrieb der Schiedsgerichte für die Streitbeilegung.
Ein Riesenapparat.
Ein gewaltiger bürokratischer Apparat. Und der verschlingt Jahr für Jahr Dutzende Millionen Franken, einzig und allein, um diesen vertraglichen Rahmen formell instand zu halten. Kein einziger Rappen davon ist ein sachlicher Beitrag an irgendein europäisches Infrastrukturprojekt. Das sind reinste Verwaltungskosten des Systems.
Also wenn wir all diese Ebenen jetzt mal übereinander legen, die uns dieses Dossier heute offengelegt hat, dann zeichnet sich da wirklich ein Bild ab, das, finde ich, weit über die üblichen politischen Debatten hinausgeht.
Absolut.
Wir haben diesen sichtbaren Eisberg, also diese 350 Millionen Franken pro Jahr, die nach Brüssel fließen sollen, das offizielle Preisschild. Aber unter der Wasseroberfläche, da lauert ein gigantischer administrativer und föderaler Maschinenraum, der unfassbar viel Geld kostet.
Und um diese Dimensionen abschließend noch einmal richtig einzuordnen, führt das Dokument eine Hochrechnung über eine hypothetische 7-Jahres-Periode durch.
Mhm.
Das entspricht dem Zeitraum der ersten regulären Beitragszahlungen ab dem Jahr 2030. Wenn wir nur den offiziellen Vertragstext nehmen, also das, was auf dem Preisschild steht, liegen wir bei rund 2,4 Milliarden Franken.
Das ist der Eisberg über dem Wasser.
Rechne jedoch die detailliert analysierten inländischen Folgekosten dazu, also diese Strommarktrisiken, die neuen Schulhäuser, den juristischen Mehraufwand der Gemeinden und diese permanente Governance, dann sehen wir uns völlig anderen Realitäten gegenüber.
Die Quelle kommt da nämlich in ihrer Tiefvariante auf beachtliche knapp 19 Milliarden Franken für diese 7 Jahre. Und im mittleren, als plausibel erachteten Szenario sprechen wir von über 30 Milliarden.
Und in der Hochvariante sogar von knapp 50 Milliarden Franken.
Das ist eine derart massive Pfadabhängigkeit, dass diese Fokussierung auf die anfänglichen 350 Millionen fast schon fahrlässig wirkt, wenn man die tatsächliche Belastung für den Schweizer Gesamtstaat bewerten will.
Definitiv. Und diese sehr umfassende Analyse der potenziellen Kosten eines Abschlusses, die führt uns eigentlich unweigerlich zu einer spiegelbildlichen Überlegung. Ein Gedanke, der den Rahmen unserer Quelle noch ein bisschen erweitert.
Welcher Gedanke ist das?
Ja, wenn wir sehen, welch gigantische bürokratische Reibungsverluste, finanzielle Risiken und föderale Kraftanstrengungen dieses neue Vertragswerk erfordert, dann müssen wir uns auch ernsthaft fragen, was ist eigentlich der Preis des aktuellen Stillstands?
Oh, das ist ein exzellenter Punkt.
Wenn diese geordnete vertragliche Neuregelung potenziell zig Milliarden an unsichtbaren Strukturkosten mit sich bringt, wie hoch sind dann die administrativen Hürden, die Unsicherheiten im Export und die juristischen Reibungsverluste, die die Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft jetzt in genau diesem Moment tragen?
Einfach, weil wir eben noch kein aktualisiertes Abkommen haben.
Exakt. Was kostet uns die Aufrechterhaltung des Status quo jeden Tag?
Ein wirklich faszinierender Gedanke zum Abschluss. Und definitiv etwas, das dazu einlädt, selbst weiter zu recherchieren und diese ganze Debatte mal aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.
Das hoffe ich sehr.
Wir sind am Ende unserer heutigen Analyse angelangt. Wenn dir in Zukunft mal jemand etwas von einem ganz klaren Preisschild bei internationalen Verträgen erzählt, dann denk einfach an die Asymmetrie auf dem Strommarkt, an die Kapazitätsgrenzen von den lokalen Schulen und natürlich an den teuren Dauerbetrieb der Bürokratie.
Genau.
Markus Lieser, souveräneschweiz.ch. Auf X und Instagram bin ich unter @mlw58 zu finden.